Das Alphabet bis S heißt das neue Buch von Navid Kermani. Gestern ist es erschienen. Es erzählt die Geschichte einer erfolgreichen Frau, einer Public Intellectual in einer schwierigen Lebensphase. Ihre Ehe scheitert, ihre Mutter stirbt, der Vater ist alt und krank, der Sohn erschüttert vom Bruch zwischen seinen Eltern. Ein Buch, in dem es um existenzielle Fragen geht, das Leben, den Tod, die Trauer, um den Glauben und unsere Existenz. Aber es geht auch um Literatur. Navid Kermani ist einer der Eröffnungsgäste des Internationalen Literaturfestivals, das morgen in Berlin startet und mir nun aus Köln zugeschaltet. Ich grüße Sie, hallo.
Guten Tag.
Trost sucht Ihre Protagonistin in der Literatur. SchriftstellerInnen von A bis S begleiten Sie. Navid Kermani, welche Art von Literatur kann Ihnen Trost spenden?
Alles Mögliche und vor allem auch oft unerwartet. Das kommt ja dann auf die Situation an, also vielleicht das gleiche Buch, das in einem bestimmten Moment gar nichts mehr spricht, plötzlich erweist es sich als das Wegweisende. Und das ist ja das Tolle an so Bibliotheken, dass man dann sozusagen so alle Möglichkeiten, so einen gewaltigen Raum hat und dann sich einfach drin verlieren kann. Und es kommt mir schon ein bisschen vor, wie so, wenn ich dann so bin, wie so eine Alice im Wunderland, die etwas aufschlägt und dann mal ist es schön, mal nicht so, dann klappt man wieder zu, dann schlägt man irgendwo anders auf und plötzlich hat man etwas und liest sich fest und dann öffnet sich etwas.
Welche Autorinnen, Autoren haben es denn in Ihren Roman geschafft? Gab es da irgendeine Art Kriterium, nachdem Sie die Literatur ausgesucht und eingearbeitet haben?
Ich versuche ja in meinen Romanen und jetzt auch in den neuesten immer den Zufall mitschreiben zu lassen. Ich bin ein großer Verfechter des Zufalls, weil es dadurch auch etwas Unbewusstes, etwas, was ich nicht in der Hand habe, hineinkommt. Und bei diesem Buch war es auch so, dass ich gerade, also die ganzen Autoren, mit denen ich lebe, mit denen ich schreibe oder mit denen die Erzählerin lebt, das sind ja gerade die Autoren, die sie sonst nicht liest, also die Vergessenen. Und wenn Sie jetzt an Ihr eigenes Bücherregal denken, dann sind die nicht gelesenen Bücher noch viel wilder als die Bücher, die Sie gelesen haben. Und entsprechend ist auch in diesem Buch wahrscheinlich nichts davon dabei, von dem man vielleicht erwarten würde, dass ich es lese oder dass diese Frau liest, sondern genau die Bücher, von denen sie immer geglaubt hat, dass sie ihr nichts sagen.
Zum Beispiel?
Also es beginnt ja mit Peter Altenberg, also genau, einem Essayisten am Anfang des 20. Jahrhunderts, der auch durchaus auch, also heute würde man sagen, frauenfeindlich ist, pädophil, also nicht sehr erfolgreich, aber doch auch immer wieder Geistesblitze hatte. Und jemand, den man, also ich selbst habe den Band bekommen als ein Sammelband der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und wahrscheinlich habe ich ihn damals, wie die fast alle anderen auch, sieht ja auch schön aus, einfach ins Regal gestellt. Und das sind so Bücher, die sind so lebendig begraben. Und dann geht es weiter mit einem Autor, einem ungarischen Autor, Attila Bartisch, der ein fantastisches Buch geschrieben hat, das aber nicht hier in Deutschland viel beachtet worden ist. Und dann geht es eben das ganze Alphabet durch und da es ja keine Vollständigkeit gibt bei so etwas, diese Erzählerin kommt, schafft es bis zum Buchstaben S.
Genau, das ist der Fall. Nicht das ganze Alphabet. Der Titel verrät uns bereits, dass die Protagonistin des Buches bei ihrer Lektüre der AutorInnen bis zum Buchstaben S vordringt. Warum nicht weiter? Kein Tucholsky, keine Ulitskaya, Weiß, Werfel, Wolf, Wolf. Es gäbe doch viele.
Weil es der Zufall so nicht wollte. Also das sind wirklich diese Elemente in meinem Buch, in dem Roman, ähnlich wie bei der Name, dass ich da auch dran glaube, dass ich die Macht der äußeren Fügung einfach da ist. Es war so, dass das einfach mit S beendet war. Und das Warum, das erklärt sich hoffentlich im Buch. Das kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Ich gebe mir sozusagen ein Formprinzip vor, und das halte ich mich. Und schaue, was damit passiert und wohin es mich führt. Mhm. Und versuche das natürlich zu fügen, zu formen und zu gestalten, aber eben auch nicht so zu gestalten, dass ich da wirklich alles in der Hand habe.
Es zeigen sich beim Lesen Ihres neuen Romans einige Parallelen zu Ihrer eigenen Biografie auf. Wir haben es hier mit einer Schriftstellerin und Orientalistin zu tun. Ihre Eltern stammen aus dem Iran. Wie viel hat diese Protagonistin und ihre Welt tatsächlich mit Ihnen, Navid Kermani, zu tun?
Sehr viel. Also die Lebenswelt ist ja, das ist jetzt nicht ohne Absicht, durchaus meine eigene. Und das ist gewissermaßen von dieser Lebenswelt verfremdet. Und indem ich es in eine Ich-Erzählerin eingeführt habe, ist es ja gewissermaßen die größtmögliche oder eine radikale Verfremdung dessen, was ich bin oder was meine Welt ausmacht. Und das erlaubt mir eine große Freiheit beim Schreiben, weil ich einfach aus dieser Fixiertheit an meine eigene Person von vornherein losgekommen bin und viel, viel, wie soll ich sagen, ungestümer und freier mich innerhalb dieser Welt bewegen konnte, als ich es selbst als Autor tun würde.
Auch sehr intime Momente erfahren wir. Sexualität spielt eine Rolle, aber auch der Tod, das Sterben als solches, die Leichenwaschung der eigenen Mutter in dem Buch von der Protagonistin. Sie sind ihr wirklich ganz, ganz nah gerückt bei ihrem Aufschreiben, bei ihren Beobachtungen und Beschreibungen. Was für eine Reise. Sie sagten gerade Verfremdung, radikalste Verfremdung, da sie sozusagen sich in ein anderes Geschlecht getan haben. Aber auf was für eine Reise haben Sie sich mit dem Buch für sich selbst begeben, würden Sie sagen?
Also ich glaube, ich kann so viel sagen, dass ich habe ja eben auch viel über den Zufall gesprochen, dass dieses Buch Dinge aufnimmt aus meiner realen Welt, immer mit der Fantasie, dass ich das nicht bin, sondern dass da eine Erzählerin dieses Leben mitlebt. Aber die Dinge, die passieren, die sieht die Erzählerin so genauso wenig voraus wie der Leser, die Leserin. Und in einem Jahr, wenn man genau hinsieht, in jedem unserer Lebensjahre, in jedem Lebenstag, wenn man genau hinsieht, passiert so unglaublich viel. Und die Aufgabe ist, also beinahe wird es sogar schwer, wenn dramatische Dinge passieren, dann ist man so überwältigt von den Dingen. Gerade deshalb sind die ruhigen, die stillen, die alltäglichen Tage oft sogar die ergiebigeren. Aber wenn jeder von uns schaut, was in einem Jahr alles passieren kann, das ganze Leben lässt sich dann oft zusammenfassen. In diesem Fall jetzt vielleicht keine Geburt, aber doch. Durch die Trennung, durch die Todesfälle sind ja in einem solchen Alter, die ist um die 50 auch nicht mehr ungewöhnlich. Das passiert im Laufe eines Jahres. Das ist das Alter, wo die Eltern oft sterben oder hinfällig sind oder krank sind, wo die Kinder vielleicht aus dem Haus gehen. Also alles doch existenzielle oder dramatische Brüche, die sich im Alltag auf oft nicht dramatische Weise abbilden. Und all das geschieht in diesem Roman.
Literatur ist immer sehr persönlich, aber ich habe den Eindruck, hier sind Sie besonders persönlich geworden. Mussten Sie sich auch manchmal selber schützen beim Schreiben dieses Buches?
Naja, indem ich es verfremde, das ist wie auf einer Bühne, kann ich alles sagen. Also das Gleiche, wenn ich es sagen würde, wäre erstens viel langweiliger und es wäre sozusagen auch ungeformter. Und diese Verfremdung erlaubt es mir, Dinge auszusprechen, die vielleicht wahrer sind, als die Faktizität es wäre. Ich kann Dinge verdichten, ich kann Dinge zusammenfassen, indem ich sozusagen von der realen Person absehe. Sie sagten, die Totenwaschung meiner Mutter oder der Mutter der Erzählerin, meine Mutter ist nicht gestorben. Also kann ich sozusagen viel intimer hineingehen, weil ich befreit bin von den realen Personen, die sozusagen leben. Aber eine Totenwaschung ist etwas, was natürlich sehr intim ist, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich sie so erzählen könnte von meiner eigenen Mutter, die zum Glück lebt.
Navid Kermani zu Gast auf RBB Kultur. Sein neuer Roman heißt Das Alphabet bis S. Und dieser Roman hat eine interessante Form. Ein wenig haben wir schon darüber gesprochen. Eingebaut, Navid Kermani, sind unterschiedliche literarische Formen. Das Tagebuch und Ausführungen über die unterschiedlichen Literaturen und SchriftstellerInnen, die Protagonistin liest. Was machte denn dieses Buch für Sie, der unglaublich viel schreibt, nochmal in der Form besonders und anders?
Ich kann das gar nicht so genau, ich kann das vielleicht im Rückblick eher noch sagen als während des Schreibens, weil ich da einfach einer Spur gefolgt bin. Aber die Verflechtung, die es in all meinen Büchern gibt, auch in den Romanen, dass ich glaube, fest daran glaube, dass Bücher aus gelesenen Büchern bestehen, zu einem viel größeren Anteil, als man es vielleicht als die Leser es vielleicht oft glauben. Also dass es nicht nur gelebtes Leben ist, sondern jedes gute Buch besteht aus Gelesenem. Und dass ich das sozusagen sichtbar mache und auch meine Liebe zur Literatur, dass die Literatur in vielen Phasen meines Lebens wirklich eine Art Rettung war oder mich hinübergetragen hat, eine Trost, all das, diese Leidenschaft für Bücher, die ich habe, die werden sozusagen hier auf eine Weise, glaube ich, erstmals sozusagen so deutlich thematisiert, dass es selbst zum Thema des Buchs wird, dass das Buch eben selbst Alphabet heißt.
Es geht um das Altern, um Tod und Trauer und um den Glauben. Emily Dickinson und ihre Auskunft über den Tod spielt hier eine Rolle. Da heißt es, die Welt ist nicht der Schluss, weil drüben etwas wohnt. Navid Kermani, worum trauern wir heute, würden Sie sagen?
Ja, es gibt einen Satz von dem bereits zitierten Peter Altenberg. Wir trauern um unser eigenes Ich. Jetzt bekomme ich ihn nicht mehr wörtlich hin, aber das sozusagen im Dasein erlischt, verlöscht. Es geht ja bei der Trauer immer auch um uns selbst. Derjenige, der gestorben ist, das, was verloren gegangen ist, das hat ja zumindest kein für uns nachvollziehbares Bewusstsein dessen. Also Ilse Eichinger hat das so wunderbar gesagt, dass sie so sauer ist, dass sie im Tod dann wahrscheinlich nicht weiß, wie sich Tod anfühlen wird und dass sie das aber gerne wissen möchte, dass es aber nicht, wahrscheinlich nicht gehen wird, dass sie das nicht erfahren wird. Das findet sie eine große Ungerechtigkeit. Aber wir stehen daneben und merken einfach, da ist etwas nicht da und es wirft uns auf uns selbst. Und ich glaube, dieser Spiegel, den uns der Tod entgegenhält, ist etwas, zunächst einmal etwas auch Schockierendes oder etwas, was uns traurig macht. Und mir geht es jedenfalls so, dass natürlich mit all den Verlusten, man könnte ja auch all das sehen, was man gewinnt, was neu entsteht, das sollte man ja auch im Auge haben. Aber Literatur bezieht sich in der Regel, ja nicht nur meine, sondern überhaupt Literatur, sozusagen ist ja eine Verlustschreibung. Und das Neue ist dann vielleicht für uns, da fehlt uns vielleicht oft das Sensorium, weil wir so beschäftigt sind, da all das aufzuzeichnen, zu registrieren, festzuhalten von dem, worüber wir alle hinweggehen.
Und es geht auch in diesem Buch um Fragen unserer Zeit, Kriege und was dagegen zu tun ist. Die Protagonistin wird eingeladen, eine Rede zum Beispiel vor der Bundeswehr zu halten. Zu beten reicht offenbar nicht. Also, was ist die Konsequenz? Schießen?
Also da kann ich jetzt die Protagonistin nicht befragen, weil sie sich dazu nicht äußert. Aber ich selbst würde sagen, das kann man ja nur von Fall zu Fall entscheiden. Also das ist, ich bin ja nicht kriegshysterisch und wenn ich dennoch sage, dass zum Beispiel die Ukraine ein Recht hat, sich zu verteidigen, wie man da mit dem Krieg umgeht und was man da liefert und so weiter, das ist ja eine Frage der Diskussion. Aber ich selbst als jemand, der von vielen Kriegen berichtet hat, auch das teile ich ja mit der Protagonistin, bin von meinem ursprünglichen Pazifismus als Jugendlicher doch sehr weit abgekommen.
Heißt denn unser deutsches nie wieder Krieg oder nie wieder wegsehen? Oder bedingt das eine das andere?
Das weiß ich nicht genau und ich möchte die Frage, die der Roman hier aufwirft, ja auch nicht jetzt im Interview beantworten. Also deshalb werfe ich sie ja auf. Was heißt dieses nie wieder? Und auch meint eigentlich nie wieder, also das ist ja die Frage, die an späterer Stelle auch nochmal kommt, dann kehrt er dieses nie wieder auf. Meint es vielleicht, dass uns das nicht wieder passiert, also uns Deutschen, dass wir nicht wieder in eine Situation, vielleicht ist das ja der Antrieb für die ganze Vergangenheitsbewältigung, nicht nur die Schuld, sondern auch, dass uns Deutschen nicht schon wieder so eine fürchterliche Niederlage passiert. Also das sind ja eher Fragen, die ich aufwerfe, die vielleicht auch an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich beantwortet werden können. Also da würde ich jetzt den Teufel tun, die gültige Antwort zu geben, die ich auch ohnehin nicht kenne.
Ja, Sie setzen viele Gedanken mit dieser Lektüre in Gang. Zumindest mir ging es so. Navid Kamani, Sie haben es gerade schon angedeutet, Kriegsberichterstatter ja. Und Sie melden sich regelmäßig auch zu politischen, gesellschaftspolitischen Fragen zu Wort, beziehen Stellung. Sie weiten auch unseren Blick, indem Sie von Ihren Reisen immer wieder berichten, von Orten, die in unserer Wahrnehmung wenig oder gar keine Rolle spielen, an die Ränder Europas etwa oder nach Ostafrika. Im letzten Jahr sind Sie dorthin gereist. Ich durfte Sie kurz danach sprechen. Sie standen noch ganz tief unter dem Eindruck dieser Reise. Was treibt Sie persönlich zu solchen Reisen eigentlich an? Wonach genau suchen Sie da?
Ach, ich glaube gar nicht, dass ich das so genau, also kann ein Bäcker da wirklich jeden Tag sagen, warum backt er das Brot? Er gibt sich Mühe, dass es gut wird. Und ich gebe mir Mühe, dass die Berichte gut werden. Also so dieses große Bewusstsein, warum tue ich das? Was ist mein Antrieb? Also man tut, was man tun soll. Und ich habe, glaube ich, eine gewisse Gabe, aus diesen Krisen, Kriegssituationen zu berichten. Ich sehe das auch als eine Aufgabe. Ich lerne natürlich unglaublich viel für mich selbst, für mein Leben. Ich lerne auch so einen Maßstab, was wichtig und was unwichtig ist. Ich kann Ihnen sagen, dass eine Hochzeit immer wichtig sein wird und dass Feiern, Fröhlichkeit wichtig ist. Aber dass 90% von dem, was uns sonst im Alltag beschäftigt, auch in der Politik beschäftigt oder in den Nachrichten, in den Talkshows behandelt wird, einfach auch unwichtig wird, wenn man mit diesen existenziellen Situationen zu tun hat. Also nicht der Alltag verliert an Bedeutung, aber das, was sich für wichtig hält, verliert enorm an Bedeutung. Und das erlebe ich auch als einen Gewinn. Also das ist nicht nur Altruismus. Aber ich glaube in der Tat, dass es total wichtig ist, dass wir den Blick immer wieder nach außen richten. Und dass uns das in den letzten Jahren immer mehr fehlt, dass unsere Sicht immer selbstbezüglicher wird. Und wenn ich an dieser Stelle deshalb auch Werbung machen darf für das Internationale Literaturfestival, nicht nur die vielen, vielen Autoren aus aller Welt, sondern ganz speziell auch für den Iran-Schwerpunkt in diesem Jahr, wenn ich da kurz darauf hinweisen darf, dass es am Folgetag, ich bin dann auch dabei, mit einer Diskussion, einen Iran-Schwerpunkt gibt, mit Diskussion, mit Gedichten, dann ist es doch toll, wenn die Welt sozusagen zu Gast ist in einer Stadt und dieses Festival auch ein Fenster bietet auf all die unterschiedlichen Welten der Autoren und Autorinnen aus denen sie kommen.
Sie haben im letzten Jahr auch dort teilgenommen bei einer weltweiten Lesung zur Unterstützung der Rebellinnen im Iran. Sie weisen in Artikeln auch immer wieder darauf hin, dass das Land nicht vergessen werden darf, wie auch Afghanistan. Wer oder was hat Sie eigentlich politisiert, Navid Kamani? Die eigene Biografie?
Nein, es waren eigentlich, also das kann ich ziemlich klar, ausnahmsweise mal ziemlich klar beantworten. Es war zum einen natürlich die islamische Revolution im Iran. Ich war 11, 12, aber alle waren vollkommen politisiert, mein ganzes Umfeld, die Familie, die Verwandten, und das hat mich auch so mitgerissen. Also das trat bei mir sozusagen verfrüht ein, dieses Interesse für die Politik. Und dann war es wirklich die deutsche Friedensbewegung. Da war ich auch so 13, 14 und ich habe mich da sofort da auch da, und Umweltbewegung auch, also auch diese ganzen frühen 80er Jahre, Blockdorf und Stadtbahn West und all das. Das war diese Zeit, also einerseits Iran und dann vor allem auch der Schrecken, der dann im Iran sehr schnell auftrat, also die Hoffnung, und dann begann es mit den Hinrichtungen, der Botschaftsbesetzung. Das habe ich ja hautnah erlebt, auch in der Familie mit Verwandten, Cousins, die verhaftet wurden, Verwandten, die hingerichtet wurden, andere, die immer noch an die Revolution glaubten. Also diese ganzen Konflikte waren ja in meiner Familie präsent, bis hin zu wirklichen Feindschaften. Und dann eben auch diese friedlichen, und ich habe das als Jugendlicher auch als sehr schön empfunden, diese Absage an dieses Deutschland der 50er, 60er Jahre, die sozusagen in die Breite ging, noch breiter als die Studentenbewegung, auch vielleicht ein bisschen weniger spektakulär, ein bisschen friedlicher. Aber das hat mich auch sehr stark geprägt. Und ich fühle mich dieser Bewegung auch bis heute immer noch sehr verbunden, auch wenn ich heute aufgrund meiner eigenen Erfahrung in Kriegsgebieten manches vielleicht ein bisschen differenzierter betrachte als damals.
Der Schriftsteller Navid Kamani, für sein literarisches und essayistisches Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und jetzt erschienen ist sein neues Buch, Das Alphabet bis S, und zwar im Hansa Verlag. 592 Seiten, 32 Euro. Navid Kamani, ich danke Ihnen für das Gespräch auf RBB Kultur.
Bitteschön.
Und Navid Kamani wird morgen Abend zu Gast auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin sein. Die Lesung um 20.30 Uhr im Otto-Braun-Saal der Staatsbibliothek. Moderiert meine Kollegin Anne-Dora Krohn. Es liest die Schauspielerin Eva Mattes. Und wir nehmen das Ganze auf und senden die Lesung und das Gespräch am kommenden Dienstagabend, das ist der 12. September, hier auf RBB Kultur um 19 Uhr.